BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Er bezeichnet sich selbst als Vollblut-Allgäuer aus Füssen. Er ist Tourismusmanager, Kultur- und Eventmanager. Er setzt sich in verschiedensten Belangen für seine Heimat ein, will Tradition und Brauchtum lebendig halten und erlebbar machen. Zum Beispiel im Trachtenverein, zum Beispiel im Allgäuer Heimatwerk, bei den Füssener Festtagen Alte Musik und zum Beispiel mit dem Füssener Osterspiel. Und er ist heute bei uns im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Richard Hartmann.
Guten Morgen, lieber Johannes.
Richard, freut mich, dass du nach München gekommen bist. Wir sind beide aus Füssen. Du gebürtig, ich zur Zoche. Darum können wir schon in meiner Pfronta Mundart und du in der Fiersaar mehr oder weniger schwätzen. Hier und da werden wir schon einen hochdeutschen Exkurs mit reinbringen. Krippenspiele zur Geburt Jesu kennt man. Passionsspiele gibt es natürlich ganz berühmte. Hast du auch eine besondere Beziehung dazu aus deiner frühen Berufstätigkeit, wenn ich es richtig weiß? Ja, es gibt schon seit dem 12. Jahrhundert Theaterpraxis eben in Form von Passionsspielen, Weihnachtsspielen, Mysterienspielen und eben auch Osterspielen. Und da sind wir jetzt bei einer Besonderheit. Ja. Dieser Tatsache hast du dich angenommen und da was Neues auf die Beine gestellt in Füssen.
Ja, allerdings. Was Neues, Altes im wahrsten Sinn, weil wir ein Spiel ausgegraben haben in Zusammenarbeit mit dem Professor Wolf von der Uni Augsburg, das sogenannte Füssener Osterspiel, mir sagen halt Fiersaar Osterspiel dazu, das um 1450 vom Benediktinerkloster St. Mang erworben wurde, die Schrift, und man geht davon aus, dass das ab der Mitte des 15. Jahrhunderts in St. Mang aufgeführt wurde. Also
In der Kirche,
in der Klosterkirche. Damals noch die romanische Kirche. Und man geht davon aus, wie gesagt, dass das weit älter schon gespielt wurde, als zum Beispiel unsere Kollegen, die so ein bisschen über den Bergnummer im Ammertal sind, Oberammergau. Die sind 200 Jahre jünger als wir Füsser.
Die Besonderheit des Osterspiels wirst du uns nachher noch eingehend erklären. Gleich mal vorab, wann sind denn die Spieltermine?
Wir spielen, Premiere ist am 21., das ist der Ostermontag, heute in der Woche. Und Folgevorstellungen sind dann Freitag 25. und Samstag 26. April.
Jeweils abends?
Jeweils abends 19.30 Uhr in unserer wunderbaren barocken Kirche St. Mang in Füssen.
Jetzt gibt es über das Osterspiel hinaus mit deiner Person verknüpft natürlich vieles zu erzählen. Und das möchte ich natürlich heute auch ein bisschen beleuchten, weil deine Laufbahn, möchte nicht sagen, ist schillernd, aber sehr abwechslungsreich als Tourismus, Kultur und Eventmanager. Ja. Da nimmst du uns ein bisschen mit auf diese Reise.
Ja, gerne.
Und ein Wirtshausbuhr aus einer Wirtefamilie. Das hat dich, denke ich, schon geprägt, Richard. Nimm uns ein bisschen mit in deine Kindheit. Ja. Du schreibst die, wie man so sagt, Hartmann, Richard Hartmann, die Wirtefamilie in der Krone, altehrwürdiges Wirtshaus in Füssen, ist aber lange Jahre die Familie Gronauer gewesen, weil deine Mama eine gebürtige Gronauer war und der Papa, da kommt der Hartmann her.
Genau, so ist es. Also bin aufgewachsen mit dem Herzen von der Fiersaar Altstadt am Schrannerplatz. Da gibt es ein stattliches Wirtshaus bis heute. Die Krone ist ein gotisches Gebäude, so auch um 1460, 70 entstanden. Also relativ zeitnah zum Osterspiel. Und da bin ich eigentlich von klein auf mitten in der Altstadt aufgewachsen, mitten in der sogenannten Schindau, das ist ein Stadtviertel von der Schindau, nur mit den Großeltern. Also die Oma Resi war eine wunderbare Köchin, von der gibt es ein Rezeptbuch, das mit dem Allgäuer Heimatwerk jetzt dann auch auflegen werdet. Und von da klar auf war ich mit Leib beieinander und habe eigentlich immer auch am Stammtisch, wir haben dann großer Stammtisch gehabt, mit der Leit zum Tor gehabt. War immer schön mit der Leit unterwegs
zu sein. Die Gronauers, das hat sich über die Jahre deine Familie hat, ist halt nicht mehr auf dem Wirtshaus drauf, ja. Das hat verschiedene Gründe. Ja. Aber wenn wir in der Geschichte noch ein bisschen stöbern, die Kronauers auf dem, mit der Krone, das hat eine große Tradition in Füssen.
Ja, also der Urgroßvater war ein Franke aus Mittelfranken und der ist auf die Walz gegangen und hat sie offensichtlich in jungen Jahren gleich einmal nicht bloß in Städtler verliebt, sondern auch in eine Einheimische und hat sie an der Lechhalde in Viersa niedergelassen, damals im Wirtshaus zum Engel. Das war eins der ersten Wirtshäuser, wenn man über die Brücke gekommen ist, vom Tirol rauf. Und da hat er sie niedergelassen, so 1890. Und hat da auch gleich, weil er eine Metzger-Vergangenheit hat, hat da gleich eine Charküterie in den Engel reingemacht und eben sein Wirtshaus.
Vorne im Französisch.
Ganz vorne. Man hat ja immer davor ausgegangen, dass quasi der Wittelsbacher Hof, wenn die von Hohenschwang nach Füssen am Bahnhof sind, haben sie ja über die Brücke müssen und haben die Lechhaldern auf müssen, dass sie am Bahnhof gekommen sind. Und da ist das natürlich schon vornehm, wenn da ein Charcutier plötzlich an der Lechhalde sein Geschäft hat. Das war der Urgroßvater, der hat sich da das erste Mal etabliert.
Und dann ist er über den Lech hinüber und in ja, zählt ja auch zur Altstadt, ja. Da wo man uns gerade aufhaltet, ja. Aber innerhalb der Stadtmauer dann sozusagen.
Nein, also der Engel ist schon an der Lechhalde gegenüber.
Ach so, Lechhalde, vom Rathaus. Ich bin ja jetzt,
du,
so sind wir,
genau. Du warst jetzt drüber im Russländler, wie wir gesehen haben. Die haben dann eben den Engel weitergegeben und sind ein Stückchen noch in der Altstadt, nein, in Brunnergasse. Die haben da zwei Häuser erworben, der Urgroßvater. Er hat ja 9 Kinder gehabt, also hat er größer das Haus braucht. Und da hat er dann Metzgerei gemacht in der Brunnergasse. Und vom Urgroßvater, der Älteste, hat dann Metzgerei übernommen und mein Opa, der Heini, der ist dann 3 Häuser weiterhin immerhin gerutscht in Krone und hat dann die Krone übernommen in den 30er Jahren.
Von dem gibt es doch die nette Geschichte, dass, was ja heute noch da ist, ein Sinnbild für dieses Haus, auch am Mords, ja, Statue oder Figur, die da so in der Höhe vom ersten oder zweiten Stock prangt, an der Außenwand, ein Gambrinus. Was hat es damit auf sich?
Da musst du dran denken, mein Opa war ein richtiges Original, also der hat gerne gelacht, geschmunzelt, hat Leute zum Lachen gebracht, und hat aber viel gemacht und in den 30er Jahren hat er, als er das Wirtshaus übernommen hat, er die Fassade gekriegt. Und die Krone war ein Brauereigasthof früher. Und dann hat er gesehen, das ist ganz einfach, wenn da ein Brauereigasthof ist, nachher ist der Gambrinus, der König der Bierbrauer, den macht man jetzt an die Fassade hin. Und den hockt man so ein König mit einem Fessler. Da hockt er auf dem Fessler statt am Thron und hat ein halber Bier in der Hand statt am Zepter oder einer Weckkugel und eine Krone auf. Und dem geben wir jetzt das Gesicht von mir. Dann braucht man Stadtrat nicht fragen, zwecks am Denkmal, sondern dann hat der Kronauer gleich an der Fassade ein eigenes Denkmal.
Ganz, ganz schön bauernschlau, möchte ich sagen.
Ja. Na, der Opa war einfach original, der von sich aus dann auch später diese Schindau ins Leben gerufen hat. Also nach 1948, 1950, wo er sich darum kümmert hat, dass wieder so ein Zusammenhalt in der Altstadt entsteht, hat ein Stadtviertel eben, das so nie wirklich so benannt war, als Schindau ausgerufen. Und im Fasching hat man sie eben von der Stadt Füssen abtrünnig erklärt, hat die Krone als Rathaus deklamiert und dann hat es einen Bürgermeister gegeben und dann hat man der Vierser in der Zeit immer die Levita gelesen. Das macht man bis heute und das ist ganz schwer, weil die Schindauer tragen die Tradition bis heute fort.
Wer Füssen jetzt nicht so ganz genau kennt, also es ist ja, das muss man schon sagen, auf ganz kleinstem Raum, die Schindau umfasst ja letztlich nur 2-3 Gassen, oder?
Richtig, wenn man's. Ja. Also das ist wirklich ein kleines Viertel, wo man sagen muss, in dem haben vermutlich früher 500-600 Leute gelebt, war aber ein Viertel der Altstadt und heißt, wenn man aus einer Gasse in die nächste ist, war man schon in der Reicherstraße vorne oder woanders bei der anderen. Und mir Schindauer, das ist wie ein kleines Dorf in der Stadt gewesen und die hebert halt richtig zusammen. Und das ist bis heute noch so.
Lässt sich vermutlich übertragen auf viele andere Orte. Ja. Ich komme jetzt in München, obwohl ich schon lange da bin, nicht so aus, aber da wird es wohl auch von Straßenzug zu Straßenzug Befindlichkeiten geben, wo man sich sehr unterscheidet. Das ist ein Schellingstrassler oder das ist schon aus der Amalienstraße genau. Oder was. Mag in allen Städten und Orten so sein.
Ja. Also das sicher ist das in Viersa auch so. Man muss ja denken, wir haben ja vorne, unsere Hauptstraße ist ja die Reichenstraße, die ja zurückgeht bis in die Römerzeit. Da sind die Kaufleute gesessen und bei uns sind in der Schindau waren eher jetzt die Agrarleute. Also da hat man noch einen Haufen Bauernhof gehabt. Also unsere Krone ist in der Naus wirklich nur mit Kurstall und Roststall. Und ich
weiß, das war in deiner Kindheit noch so. Du bist Jahrgang 63.
Genau, also ich weiß, bei uns noch, wir haben die Stallungen gehabt, aber ohne Viecher. Aber Mama hat immer erzählt, dass man in der 30er, 40er ja auf jeden Fall noch Kier und Sei gehabt hat. Und in der Hintergasse, also in der Drehergasse, da waren noch bis in die 50er, 60er Jahre hat es da noch zwei Stadtbauer gegeben, die sogar Kier naus und wieder reitrieber Hand auf die Nacht.
Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Richard Hartmann aus Füssen. Heute Tourismus, Kultur, Eventmanager. Wir sind nur in seiner Kindheit. Wirtsleitebuhr aus einer Wirtsfamilie. Der Krone in Viersa. Ja, dann mittlere Reife, Schulzeit. Und was tut der Bub aus dem Wirtshaus? Liegt fast nahe, eine Hotelkaufmannlehre hast du gemacht in Hohenschwangau, gewissermaßen im Kern des Ostallgäuer Tourismus zu Füßen der Königsschlösser Hohenschwangau und Neuschwanstein.
Richtig, ja. Ja, war ja damals, also für einen Vierser ist das schon eine Weltreise Richtung Schwager zum Gange. Das sind ja immerhin 3 Kilometer.
Und es herrscht ja auch heute noch mehr oder weniger spaßeshalber eine passable Rivalität zwischen diesen beiden.
Eine freundschaftliche Rivalität haben wir immer noch mit unserer Schwagerkollegen. aber das hat sich schon deutlich abgeflacht. Liegt übrigens an dem Zoll für die Lechbruck, weil ein Drittel der Lechbruck haben die Schwagerinnen standhalten müssen und 2 Drittel die Vierser. Also da ist so ein bisschen, das schon begründet im 13. Jahrhundert. Aber ist ja immer so, die Dörfer untereinander, die haben sie nie so gerne.
Ja, genau, das finden wir auch da, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, findest fast in jedem Landstrich diese kleinen Rivalitäten. Richtig. Zum nächsten Dorf, eben. Schon zum nächsten eben. Stadtviertel und so weiter.
Genau. Nein, und ich bin also mit 16 immerhin schon, also das ist schon eine ganze Weile her, dann habe ich die Lehre angefangen in Hohenschwangau im ersten Haus am Platz, dem Hotel Müller. Das war damals wirklich eins von der großen Häuser, weil der Chef, lustigerweise Hannes, der hat in der 20er Jahr war der Portier im Königshof in München. Und der ist zurückgekommen und hat natürlich einen Schlanz gehabt und da hat man halt gelernt, wenn man was werden hat wollen. Und da war ich eben 2,5 Jahre mit der Lehre und danach war ich dort noch ganz eine Weile, da habe ich so ein bisschen eine Direktionsassistenz gemacht für 2 Jahre und dann sind wir hat die große Welt gerufen.
Da hast du eine schöne Amerikareise dir genehmigt, darf man fast sagen.
Richtig. Also das war, wir haben natürlich, wenn du in Hohenschwangau bist, lernst du überall Leute kennen. Das war ja früher auch schon ein Hotspot, da hat Viersa noch geschlafen, aber in Schwangau hat sich die Welt getroffen, dass er aufs Schloss gegangen. Und wir haben einfach gesehen, nach dieser langen Zeit, wo wir dort waren, dass wir jetzt 9 Wochen nach Amerika gegangen. Wir waren ein Spätzl von mir aus Schwangau und mit unseren damaligen Freundinnen sind wir dann für 9 Wochen haben wir Komplettreise Amerika gemacht, alles selber noch zusammengestellt. In der Zeit, wo es kein Internet und kein Handy gegeben hat, war das alles noch recht spannend. Hat aber unheimlich Spaß gemacht, hat die Welt noch größer gemacht für einen in dem Alter.
Also ich weiß aus dem Vorgespräch, also das war schon eine prägende Reise für dich auch, um zu sehen, dass die Welt hinter Füssen und hinter Schwangau schon ordentlich weitergeht.
Ja, also ich weiß noch, wir sind dann zurückgekommen nach 9 Wochen und dann sind wir von Frankfurt mit dem Zug ran, da waren wir in Buchloh. am Bahnhof haben wir warten müssen, bis wir den Zug auf Füße gekriegt haben. Und das war katastrophal, wenn du aus New York kommst und dann im Buchlo am Bahnhof hockst nach 9 Wochen und du siehst, um Gottes Willen, wo geht's denn jetzt mehr hin? Jetzt geht's wieder damals in die Provinz, im wahrsten Sinn.
Wobei man hier gleich mit anfügen darf und ergänzen darf, dass in dieser Provinz das deine geliebte Heimat ist und richtig, auch heute und du genau da viele Aktivitäten entwickelst, auf die kommen wir noch alle. Ja. Aber bevor es soweit war, dass du in der Heimat wieder so aktiv bist, ist natürlich eine ganze Zeitspanne dazwischen gelegen, die in meinen Augen sehr erzählenswert ist. Jetzt greife ich da mal raus in deiner Biografie des Jahres 83, 1983, da sind wir schon nach diesem Amerika-Aufenthalt, der dir schon Laune gemacht hat, ein bisschen mehr zu schnuppern. Und dann hat sich in Hohenschwangau wieder in der Arbeit am Hotel unter diesem ganzen Tourismus und Touri-Gewusel hat sich was ergeben.
Ja, also ich habe da eigentlich im Hotel einen Chef von einem Reisebüro kennengelernt, der fleißig Amerikaner gebracht hat. Und den haben wir halt gesehen, dass wir auf Amerika gehen. Und der hat gesagt, besuch mich in Miami. Und den haben wir dann in Miami besucht.
Ach so, das war noch vor
Amerika. Genau, haben wir in Miami besucht. Und da hat er dann gesehen, wenn immer du was brauchst, ich bin in München vor Ort, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Das hat sich dann relativ schnell ergeben, dass das in Viersen auch mit dem Vater gepasst hat. Alt und jung, das geht oft nicht so gut miteinander. Der Junge hat Haare, der Alte hat keine Haare mehr und mag aber nicht erkennen, dass er keine Haare hat. Heißt, ich bin dann relativ zügig, habe ich den Reisebürochef angerufen nach der Rückkunft, habe gesagt, du, das passt mit dem Papa, hast du vielleicht eine Arbeit? Und dann hat er gesagt, ja, komm mal so einem kleinen Gespräch, dann lernen wir die kennen. Dann bin ich im März 83 auf Minka und innerhalb von einer Stunde war das klar, dass ich dann umgezogen bin und bin am 1. April auf Minka gezogen mit der kleinen Wohnung und habe da meine Karriere angefangen im wahrsten Sinne.
Also das kann man ja sagen, das Unternehmen hat geheißen Welcome Touristik.
Genau.
Ja. Was war da der Aufgabenbereich?
In der Zeit, musst du dir vorstellen, hat es noch viele zentrale Büros gegeben, die Amerikaner haben herüb Büros gesucht, die sie auskennen, Fachbüros, und bei denen hat man bucht. Und diese Welcome Touristik war damals eine der größten sogenannten Incoming-Agenturen. Das heißt, die haben Jumbo-Jet-weiß sind Amerikaner gekommen, in der Woche 1200, 1500 Leute, die man dann halt busweiß in Hotels unterbracht hat, dann Reiseleiter braucht hat, damit die betreut werden. Und das war so ab 83 eigentlich die Zeit, wo ich von der Pike auf Organisation lernen habe können. Logistik, was gehört alles dazu, wenn so ein Tross eine Woche lang unterwegs ist. Und das habe ich wirklich da viel, viel gelernt in der Zeit. Von der Amerikaner, muss man sagen, aber auch von uns, wie wir mit einem wunderbaren Räderwerk das geschafft haben, dass die Leute heil wieder zurückgekommen sind und viel gesehen haben von Good Old Germany.
Reiseorganisation, Unterkunft, wie du sagst, die ganze Logistik. Ja. Ich muss gestehen, ich habe den Begriff nicht gekannt, aber wer sich ein bisschen in Unternehmenswelt tummelt, der weiß das. Du hast erwähnt, sogenannte Incentive-Reisen. Gibt's heute noch. Ja. Incentive heißt übersetzt ja sowas wie Belohnung Lockung oder Anreiz im
sowas Wort. In der Art. Also das hat es bei uns damals noch gar nicht so gegeben. Und die Amerikaner haben das gemacht. Da hat eben eine Firma gesagt, ein Versicherungskonzern an seine Versicherungsmakler. Ihr schreibt jetzt übers Jahr $1 Million Policen und dafür gewinnt ihr dann eine Reise nach Bayern. Und da wird euch alles zahlt, da von Essen, Trinken, Party, Bus und so weiter. Und das war damals so ein Anreiz, also ein Incentive, dass dir auf Teufel komm raus, deiner Policen verkauft hat. Und dadurch ist das relativ erfolgreich gewesen. Das geht halt mit Compliance und dem ganzen Zeug, was heutzutage ist, geht das alles nicht mehr. Aber damals waren das große Reisen. Also wie gesagt, es sind wocherweise jede Woche 3 Jumbo-Jets auf Minka kommen mit 1200 Leuten, die man dann unterbracht hat. Also es war eine große Zeit für München auch, muss man auch sagen. Mhm.
Ja, und auch für dich. Ja. Also du hast da, genau, wie du es gerade schon erwähnt hast, da dein Handwerkszeug, ja, unter anderem gelernt, ja, und auch anwenden können. Wenn wir die Zeit anschauen, und weil es ja ein bisschen in unser Thema passt, was wir nachher noch, ja, ansprechen, Osterspiel in Füssen. Mhm. 1984 war ja ein großes Jubiläumsjahr, richtig, für Passionsspiel in Oberammergau, was, genau, in deine Organisationszeit gefallen ist.
Ja, das war dann wirklich auch spannend, weil da sind natürlich jetzt ganz andere Leute gekommen, also sehr viele evangelikale, katholisch-gläubige, lutherische, die sind in der Zeit gekommen, und da haben wir halt wirklich busweise die Leute auch wieder unterbringen müssen. Auf 14 Tage Europatour. Und es ist ja logistisch, wenn du dir vorstellst, es kommen 400 Leute in einem Jumbo-Jet, das sind einmal 10 Bus. Und jetzt kriegst du ein bisschen gleich ein Gefühl, wenn man 10 Bus hat. Das sind ein Haufen Zimmer, die man braucht. Die kriegst du nicht immer unter. Das heißt, man fängt so ein logistisches Räderwerk an. Wo bringe ich die Bus unter? Wo treffen sie dir? Wo ist bei Zimmer? Und das war wirklich von der Pike auf zu lernen. Und die waren alle damals auch schon in Oberammergau. Mhm. Mhm. Was dazu geführt hat, dass man natürlich auch gute Drähte zu der Passionsspielleitkette hat, damit man überhaupt die Karte gekriegt hat. Mhm. Und damit habe ich das auch von der Pike aufgelernt.
Und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass diese Zeit, also auch die gesamten 80er Jahre, dazu beigetragen haben, dass du in dieser Organisationsszene, mhm, auch in München dir selber einen Namen gemacht hast. Also, ja, du hast deinerseits Namen kennengelernt, ja, Menschen, die in einem Räderwerk mit drin sind, ja. Ja, nennen wir es Netzwerk, ja, oder ja, und bist aber selber, hast dich im Geschäft und in der Szene etabliert.
Ja. Weißt, Johannes, man muss nur sagen, wir sind ja in einer Zeit vor Handy, vor E-Mail. Also du hast noch Telefonzeller gehabt, wo du 20 Pfennig gebraucht hast, das Telefonieren kannst überhaupt. Das heißt, es ist gut bayerisch noch wirklich wahnsinnig viel mit Telefonat gegangen, mit Handschlag ist ausgemacht. Also du hast da einen riesen E-Mail-Verkehr gehabt oder eine Bestellung, wenn du in Löwenbräukeller mit 600 Leuten gegangen bist. Du bist in Löwenbräukeller, hast gesagt, Wirt, pass auf, wir kommen mit 600 Leuten, wir machen das Menü, was willst du? Dann hat er gesagt, das kostet 25 Mark, passt, hat er eingeschlagen und dann hast du gewusst, das läuft. So, und das ist schon eine Sache gewesen, die ich zum einen lernen habe können in der Zeit, und dadurch, dass ich halt ein zuverlässiger Partner war, dass man halt auch zahlt hat, dass man, wenn man gesehen hat, es kommen 600 Leute, dann, dass auch 600 gekommen sind und dass man jetzt Handel angefangen hat, das hat mir schon einen Namen gemacht in Minka, weil ich habe bis heute zum Beispiel, darf man vielleicht sagen, vom Ratskeller die Wieser-Familie, mit denen bin ich heute noch gut befreundet, weil das ist eine Freundschaft, die jetzt über 40, 45 Jahre schon bald geht. Und das kommt noch aus der Zeit von damals.
Das, wenn ich das so anschaue in deinem Lebenslauf, das, ich möchte nicht sagen, zieht sich durch, aber kehrt zumindest noch eine ganze Zeit lang immer wieder dieses, ich möchte sagen, ja, Blickkontakt, ja, Handschlag, ja, ein paar Worte wechseln und dann ist das ausgemacht, ja, und dann haben wir ein Arrangement getroffen.
Genau, genau. Also das ist, ich weiß nicht, wo es herkommt, ob der liebe Gott das gut macht mit mir. Es ist alles eine schöne Geschichte gewesen. Es zieht sich bis heute durch. Man redet mit den Leuten, man schaut sie in die Augen, man macht etwas aus und weiß, dass da eine Zuverlässigkeit da ist. Es ist eigentlich eine gute alte Art, die ich halt von klar auf noch gelernt habe und die ich an meinen bayerischen Landsleuten sehr, sehr schätze, mhm, weil da war es halt noch, das ist in die Hand rein, ausgerät und dann passt es. Das macht Spaß.
Ein schönes Plädoyer, ja, für das Leibhaftige. Ja. Nichts gegen eine Teamsitzung, die, mhm, manches oder Zoom, ja, Schaltkonferenz oder was weiß ich, was, wie man halt kommuniziert auf, ja, mit diesen modernen, auf diesen modernen Wegen. Ja. Aber das Vis-à-vis, das von Angesicht, ja, zu Angesicht sein, wie man halt sagt, in Präsenz, ja, das hat schon auch einen großen Wert.
Das hat einen, meiner Meinung nach, allerdings nur der größte Wert, weil schlichtweg, du weißt genau, wie schnell man eine Mail falsch auffasst, falsch liest, wie schnell man in einer Nachricht am Handy etwas neu interpretiert, was vielleicht der andere gar nicht so gemeint hat. Und das kann man eigentlich immer ausräumen, wenn man miteinander redet. Also einfach sage schnell einen Hörer nimmer und anrufen, du, sag einmal, bist du ein Volldepp, was hast du denn jetzt da gemacht? Dann ist das ausgerummelt und danach mag man sie wieder und kann sie in die Augen schauen und macht weiter. Und dieses Hin und Her tun mit E-Mail und Schreiben bringt oft weniger, als wenn man einfach zum Hörer greift und sagt, du, lass uns das kurz ausreden, dann ist vorbei.
Richard Hartmann aus Füssen ist bei uns zu Gast. Er hat erzählt aus seiner Zeit bei dem Unternehmen Welcome Touristik, wo er viel hat organisieren müssen, viel Logistik organisiert hat. Dann, das hat sich durch die ganzen 80er Jahre so durchgezogen, Richard. Ja. Und du hast viele Kontakte knüpfen können, viele Bekanntschaften machen können, auch im künstlerischen Bereich, was da schon gewachsen ist. Und hast dir mittlerweile da dann auch schon durch deine Firma, innerhalb dieser Firma als Richard Hartmann einen Namen gemacht. Mhm. Also wie du es auch gerade schon beschrieben hast, Handschlag und mit diesem Hartmann kann man Geschäft machen. Mhm. Das ist ein vertrauenswürdiger Mensch. Dann hast du, ja, wie ich es vorhin schon ein bisschen erwähnt habe, warst schon auch mutig. Du bist ja, es ist ja doch noch jung mit Jahrgang 63 und 92 hast du dich selbstständig gemacht. Hast gesagt, so, jetzt stelle ich mich auf eigene Füße, auf eigene Beine.
Also weißt du, wenn du in einem Wirtshaus aufwachst und eigentlich der ganz lieber schon als selbstständig siehst, wie das läuft, dann bist du eigentlich gemacht, dass du irgendwo als Angestellter läufst. Das heißt, ich habe 2001 den großen Sprung gemacht und habe gesehen, ich mache mich jetzt selbstständig, ich gehe auch von der Firma weg, die hat damals schon ein bisschen gewackelt, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr, also das Welcome. Und habe damals dann ein eigenes Reisebüro gegründet, weißt du, schon ganz groß, mit 30 Jahren, da macht man noch verreisen und habe gemeint, jetzt kommt die Welt zu mir, ist schon ganz gut gegangen, aber am Anfang holpert es ein bisschen. Und da kam lustigerweise dann eine Freundin von der Staatsoper auf
mich zu. Also kommt die Welt schon zu dir.
Ja. Und hat gesagt, du machst doch auch so Marketing, Tourismus. Dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie mich halt gefragt, inwieweit ich eine Marketingkampagne aufbauen könnte für die Staatsoper, fürs Nationaltheater. Die haben damals das Gastspiel im der Olympiahalle gehabt mit dem Fürst Igor. Das ist schlecht gelaufen.
Ach so, das war, weil sie aus dem Nationaltheater ausziehen mussten, weil die
Bühnenmaschinerie kaputt war.
Das war so Ausweichvirus.
Ja. Und dann habe ich halt bloß gesagt, ja, können wir schon mal probieren. Wann ist denn das? Und dann haben die gesagt, ja, Premiere ist in 3 Wochen. Dann habe ich gesagt, das kannst du mal vergessen, weil in 3 Wochen kannst du nichts werbungstechnisch auf die Beine stellen. Und das habe ich eigentlich dann zum Anlass genommen. Jetzt war ich ja selbstständig, ich habe ja Geschäft gebraucht und habe diesen Anruf von meiner Freundin da von der Staatsoper genommen und habe gewusst, dass der Sir Peter Jonas als neuer Intendant ans Haus kommt ab 94 und habe also ganz frech auf meinem Geschäftspapier ein Fax geschrieben. Man muss immer noch denken, Fax, das gibt's ja halt nicht mehr. Und haben da geschrieben, sehr geehrter Herr Staatsintendant, die Vorverkaufsbedingungen und der Abonnementservice der Staatsoper ist eine Katastrophe. Es gibt keine Telefonleitungen. Es ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß. Es
tatsächlich so unverblümt.
So unverblümt, das war recht frech. Und haben wir gedacht, ja, Frechheit siegt, ich schreib's halt einmal. Und dann haben wir gedacht, kommt nichts. Und 2 Tage später leitet mein Firmentelefon, das war ja immerhin eine Leitung, und dann hat er, hello, hier ist Jonas. Dann bin ich vom Glauben abgefallen, weil das ich geklappt habe im Moment. Und dann hat er gesagt, ich soll kommen, er findet das gut, dass ich mich so spontan, heute hätte man sagen, Initiativbewerbung machen habe. Ja, und dann war ich 2 Tage später, habe ich mich in meinen Anziegler geschmissen und bin zur Oper geradelt, da habe ich am Minker gewohnt, und bin rausgegangen, mit einem Vertrag als Marketingberater an der Bayerischen Staatsoper.
Damals. Das war, hat insofern nur größere Bedeutung, als es deutschlandweit, wenn ich das recht weiß, wenn man, also die Staatstheater jetzt im Blick hat, deutschlandweit, der erste Posten dieser Art war.
Ja, also das war halt so, Staatstheater, das Loft, also man spielt halt und das Publikum wird schon kommen. Also da hat man nicht dran gedacht, dass man auch Theater- oder Opernvorstellungen vermarkten kann und bewerben kann. Das heißt, Jonas hat mir dann den Vertrag gegeben und dann hat er gesagt, du, nur dass du das weißt, du bist der erste Marketingberater an einem Staatstheater in ganz Deutschland. Sehr, sehr lieb. Also, es hat sehr viel Spaß gemacht, die Zeit. Eine große Zeit in München.
Auch da sind natürlich wiederum viele Kontakte entstanden, ja, oder hast du viele Berührungspunkte gehabt mit Menschen aus der Kultur, aus dem ganzen Bereich da?
Ja, also wir haben das ja zweierlei gemacht. Zum einen war es eben eine Werbeaktivität, damit man stärker auf München aufmerksam wird und mit der Staatsoper, weil es ja doch ein Opernhaus von Weltruf ist. Zum anderen haben wir aber uns auch darum gekümmert, dass die Leute eine bessere Dienstleistung kriegen. Wir haben die Vorverkaufsbedingungen geändert, wir haben das Abonnement geändert. Das war ja alles teilweise nur Steinzeitbehandlung, muss man ehrlich so sagen. Es hat 3 Telefonnummern gegeben zum Kartenbesteller und man hat die Karten bestellt, indem man ein voradressiertes Antwort-Kuvert, das auch noch frankiert sein hat müssen, in die Bestellung nicht, dann hat sonst hätte ich gar keine Karte gekriegt. Also das haben wir alles geändert in der Zeit. Und der Jonas, da verdanke ich ihm sehr viel. Erstens habe ich in diesem großen Haus gelernt, wie die Abteilungen zusammen spielen. Und er hat mich da eigentlich immer freien Lauf lassen und hat das immer protegiert, weil das sind natürlich auch viele Dinge an die konservativen Ecken gekommen, wo es gesagt hat, das braucht es dann. Hat aber dazu geführt, dass das Haus wirklich gut verkauft war. Und ich habe halt vielerlei kennenlernen dürfen. Ich habe dann ja auch Operngalas gemacht mit den Sängern von der Staatsoper. Also zum Beispiel mit der Agnes Balzer große Galas gemacht. Ist immer noch eine gute Freundin von mir. Und habe in der Zeit halt dann auch andere Leute kennengelernt, wie zum Beispiel dann spontan, dass ich zur Insel Mainau mitgefahren bin als Tischherr bei einem Abendessen. Und
Tischherr von wem?
Wie wird Tisch, das zu Tischherr von der Sissi Böhm, der Tochter von Karl-Heinz Böhm, die hat damals eine Stiftung gehabt und die hat gesagt, sie braucht jemanden, der halt mitfahrt als Tischherr, weil es alleine war. Und vor lauter Aufregung beim Backer habe ich mir einen Schuhspanner auf meinen Daumen gehauen. Und jetzt bin ich in dem Schloss Mainau gesessen mit einem pochenden Daumen und war am Tisch von der Gräfin dann dort. Und die hat bloß noch auf meinen Daumen geschaut, weil der ist immer dicker geworden. Und irgendwann hat sie gesagt, ich glaube, Sie haben da Schmerzen. Fahren Sie mit mir schnell ins Schloss, also rauf in die Privatwohnung, da gibt es die gräfliche Beulensalbe. Und dann hat es, also da auf meinen Daumen hat es verarztet und dann haben wir uns da kennengelernt und das war eine ganz eine herzliche Geschichte, weil auf einmal hat dann die Gräfin gesagt, ja, sie braucht jemand, der sie protokollarisch auf der Mainau unterstützt. Es waren halt dann die großen Jahre von Graf Lennart mit seinem 80. Geburtstag, seinem 85., wo plötzlich die Welt wieder ein Stückchen größer geworden ist, weil dann haben wir eben so kleine Geburtstagsfestler gemacht mit 3D, mit der ganzen Familie Romanow, mit fast 80 Bernadotts, mit dem schwedischen Königspaar, mit 63 Nobelpreisträger, also so bam, wo du halt sagst, das geht ja alles gar nicht mehr. Das haben wir damals, das durfte ich alles organisieren.
Wenn ich das so her, der Atemstock, das ist vielleicht zu viel gesagt, aber das Blut kann schon ein bisschen in Wallung kommen und hat man da nicht viel Respekt oder hat, warst du so ein Draufgänger oder so unbekümmert oder einfach nur gut kalkuliert oder alles davon?
Also Draufgänger eher it. Also das liegt, glaube ich, im Allgäuer, dass das große Draufgänger sind. Eher die Kalkulation, dass man sieht, man muss anwägen, was ist. Und dann aber schon eine kleine Portion Frechheit siegt, damit man da, also ich erinnere mich, wir haben dieses Familienfoto im Schloss gestellt auf der Mainau mit den Bernadotts und den Romanows, also musst du dir vorstellen, 21 Romanows waren da und 80 Bernadotts und das Königspaar und alle und um die 80 Journalisten mit Foto. Und ich habe dann mit dem König Karl Gustav, den darfst du ja dann ansprechen, wenn du so nah dran bist, dann habe ich gesagt, Majestät, wir stellen jetzt das Foto und dann machen wir die Tür auf und dann kommen die 80 Fotografen rein. Es wird ein Blitzlichtgewitter geben und wenn sie mir ein Zeichen geben per Augenzwinkern, dann weiß ich, dann stelle ich mich einfach mit dem Rücken zu ihnen. Damit ist das Foto natürlich ruiniert, wenn ich vor dem König stand. Mhm. Dann hat er gesagt, Hartmann, das ist eine gute Idee, der redet ein bisschen Deutsch, machen Sie das. Und dann habe ich also gewartet auf der Seite und dann hat er auf einmal so zwinselt so. Dann bin ich rein und habe mich einfach vor Königin Silvia und den König gestellt, habe ihnen den Rücken zugedreht, was ja protokollarisch nicht genehmigt ist. Da habe so die Hände ausbreitet ein bisschen wie ein Pfarrer und damit habe ich gesagt, so meine Damen und Herren von der Presse, das Fototermin ist beendet. Und dann war es vorbei und der König ist nochmal, hast du gut gemacht, Hartmann.
Wir stöbern in der Biografie von Richard Hartmann, jetzt gerade mit Station auf der Mainau. Ja. Gleich geht's weiter. Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Richard Hartmann aus Füssen, der uns gerade mitgenommen hat in seine Zeit als Protokollchef beim Grafen Lennart Bernadotte auf der Insel Mainau. Ja, über Nobelpreisträgertreffen hast du schon erzählt, jetzt gerade über einen Fototermin mit Romanows und allen möglichen gekrönten Häuptern und blaublütigen Menschen. Ja. Diese Tätigkeit als Protokollchef, wie lange war das auf der Mainau?
Das war so, um die 2000, 2001 haben wir das dann beendet. Es hat auch damit zu tun gehabt, dass der Graf Lennart dann wirklich recht alt geworden ist und dann hat man keine Festler mehr gemacht und damit hat sich diese Ära dann auch der großen Feste zu Ende geneigt.
Das ist alles noch ein bisschen parallel gelaufen zu deiner Tätigkeit als Marketingberater an der Bayerischen Staatsoper.
Ja, das ist relativ synchron gelaufen. Ich habe nach 7 Jahren an der Staatsoper dann ist die Welt wieder mal klar gewesen für mich. Heißt, die Welt war so, dass ich dann gesagt habe, ich mache mich jetzt endgültig mit der großen Eventfirma selbstständig. Meiner ist noch ein bisschen weitergelaufen und das heißt, ich habe dann diese eigene Eventagentur gegründet. Das war damals schick, dass man halt in der Zeit dann wirklich Großveranstaltungen geplant hat, große Gala-Dinés mit allen möglichen Tamtaradam-Künstler, Band, Beleuchtung, Catering, das waren dann alles die großen, das war die große Zeit in der Branche und da habe ich mich selbstständig gemacht und dann ist Vollgas voraus, dann habe ich plötzlich 4 Mitarbeiter gehabt und dann haben wir losgegangen.
In diese Vollgaszeit, da tauchen wir nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal ein, da fallen dann so Namen wie Gabriele Weishäupel, die man ja als Oktoberfestorganisatorin kennt, da sind dann europaweite Tourneen und Veranstaltungen werden da angesprochen und trotzdem kommen wir dann auch in die Zeit, wo es die wieder zurück nach Füssen gezogen hat. Das alles in der nächsten Stunde dann, Allgäuer Heimatwerk ist da ein Stichwort und natürlich, weswegen wir auch da sitzen, weil es die Zeit ist, das Füssener
Osterspiel.
Genau. Richard Hartmann, danke für den Besuch. Nach 11 Uhr ratschen wir weiter.
Freue mich, danke.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Ja, er bezeichnet sich ja selber hin und wieder doch als Vollblut-Allgäuer. Er kommt aus Füssen und ist heute bei uns hier in München im BR Heimatstudio zu Gast, Richard Hartmann. Nochmal grüß Gott und herzlich willkommen, Richard.
Grüß dich, lieber Johannes.
Tourismusmanager, Kulturmanager, Eventmanager, du hast uns in der vergangenen Stunde schon mitgenommen auf ein paar Stationen in deiner vielfältigen, ausgestalteten Biografie. Marketingberater an der Bayerischen Staatsoper, Protokollchef auf der Insel Mainau beim Graf Lennart. Ich habe über die mal einen Satz gelesen in einem Artikel, da hieß es, zwischen Kaviar und Weißwurst, Volksmusik und Klassik, so könnte man das Leben von Richard Hartmann bezeichnen. Was sagst du da dazu?
Ja, also wenn ich mein Bauch anschaue und meine Gemütlichkeit, dann bin ich eher bei der Weißwurst gelandet.
Hat auch damit zu tun, weil du viele Aktivitäten mittlerweile wieder in Füssen tätigst. Ja. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Tätigkeiten, die zuvor waren, weil da gibt es noch zwei, drei Stationen, auf die ich kommen möchte. Mhm. Wo siehst du dich jetzt, weil ich diese drei Management- und Organisationstätigkeiten so formuliert habe, Tourismus, Kultur, Event, wo siehst du die gerade mehr? Oder kann man das trennen überhaupt?
Man kennt es trennen, wenn man es will, aber es fließt ja alles, das sind fließende Grenzen, die ineinander übergangen. Aber so jetzt in meiner jetzigen Zeit sehe ich mich eher im Bereich der Kultur, um Kultur zu schaffen für eine Region, um damit einen ländlichen Raum zu vitalisieren, wie es auf Neudeutsch heißt. Und durch die Belebung unserer Region sehe ich dann natürlich einen großen Beitrag zum Tourismus. Also das geht dann Hand in Hand. Aber zuerst musst du was Neues schaffen und das muss wie ein Stein in ein Wasser rein und die Wellen, die dann kommen, dann profitiert eine ganze Region von etwas. Das ist so meine Zielsetzung.
Richard, du hast viele Jahre auch zusammengearbeitet mit der Chefin des Münchner Tourismusamtes, Gabriele Weishäupl, unter deren Tätigkeit ja auch gefallen ist die Organisation des Oktoberfestes. Ja. Das ist wahrscheinlich das, woher sie die meisten Leute kennen und was natürlich auch das Prägnanteste an diesem Posten ist, denke ich.
Ja, also wenn Gabi zuhört, lieben Gruß, weil Gabi ist wirklich auch noch eine langjährige, gute Freundin. Wir haben in dieser Zeit, hat die Gabriele Weishäupl sehr wohl erkannt, diesen Faktor im Tourismus mit den großen Dirigenten, die jetzt in der 90er-Jahr in München waren, am Bayerische Staatsoper, Rundfunkorchester, also so Rundfunk-Symphonieorchester und auch die Münchner Philharmoniker. Also da sind wir mit diesen drei Dirigenten sind wir Touren gegangen und die Gabriele Weishäupl hat mich dann meistens dazugeholt.
Wenn ich es recht habe, James Levine, Lorin Marcel und
bei uns im Staatsoper war es der Zubin Mehta.
Ach, der Zubin Mehta,
genau. Jetzt. Also diese drei, das war ja eine Kumulation von Weltdirigenten in München in der Zeit und damit ist die Münchner Tourismusamt stark hinausgegangen in der Werbung. Und bei der Werbung war ich immer mit dabei, indem ich mit erstens die Organisation der Galas mit übernommen habe und dann auch mit Opernsängerinnen und Opernsängern das Programm gestaltet habe für diese Werbeveranstaltungen der Stadt München. Also das war ein Teil. Dann, wenn wir gerade ein bisschen geredet, habe ich auch fast 50 Radiosendungen gemacht mit Thema Musik
live. Da wollte ich nur drauf kommen. Wir sind in der Zeit, ohne dass wir miteinander in Berührung gekommen sind, Kollegen schon leider gewesen an verschiedenen Baustellen sozusagen. Ja. Aber immer schon für BR Klassik oder für den Kulturbereich mit dieser renommierten Sendereihe bei uns im Bayerischen Rundfunk, Thema Musik live. Ja. Damals Redakteur der Wolf Löckle.
Wolf Löckle, haben wir großartige Zeit miteinander verbracht. Also wir haben 4 Sendungen pro Jahr gemacht. Und also wie gesagt, ich habe es mal gezählt, knapp 50 Sendungen. Also das ist ja lange Zeit gegangen, dass ich da im Hintergrund die Logistik und so ein bisschen die Abendregie gemacht habe. Und wir waren ja weiß Gott wo unterwegs mit der Sendung. Es war also eine sehr, sehr spannende Zeit und daher fühle ich mich dem BR bis heute ja auch kollegial fast verbunden. Ja, hat Spaß gemacht auch.
Weil du vorhin schon gesagt hast, du bist jetzt mehr in Richtung Kultur, das hat sich ja vielleicht schon ein bisschen abgezeichnet vor Jahren. Ja. Und der Draht nach Füssen, um in der, ich sage jetzt mal, in der richtigen Heimatkultur, dieser Draht ist ja nie abgebrochen. Du bist ja zeitlebens auch als Fürsat Trachtler immer geblieben.
Ja. Also das ist quasi, das Trachtlerblut ist in den Adern per Geburt, weil Vater und Großvater waren schon alles Trachtler und haben Burg Hopfen, den Trachterverein, gegründet, der Großvater und Großmutter. Und ich bin halt in Füssen in der Verein gekommen, zu der Neuschwansteiner. Das ist unser Füssener Verein, der übrigens heuer sein 125. Geburtstagsjahr feiern wird, worauf wir ganz stolz sind, weil wir sind im Allgäu der zweitälteste Trachtenverein und zählen zu den 50 ältesten Trachtenvereinen in ganz Bayern. Das gehört schon dazu, weil 125 Jahre ist schon was. Und da bin ich halt seit 2014 jetzt der Vorstand auch noch von meinem Trachtenverein in Füssen und leite seitdem halt auch so ein bisschen Lotse, das Vereinsschiff durch die Untiefen von allem, was passiert ist in den letzten 10 Jahren.
Das ist jetzt aber unabhängig von dem, dass du, das hast du mir erzählt, bringe es jetzt durcheinander, dass du für den Bezirk Oberbayern auch tätig warst im Bereich Jugend musiziert. Das ist eine andere Baustelle.
Das war eine andere Baustelle, weil ich bin ja immer noch aktiv im Bereich Event. Wenn einer noch kommt, mache ich immer noch was gern. Der Bezirk Oberbayern ist vor vielen Jahren auf mich zugekommen und hat mich gebeten, ob ich das Preisträgerkonzert der besten jungen Musizierenden im Bereich Klassik von Jugend musiziert aus Oberbayern. Da hat es jeweils ein Konzert gegeben pro Jahr. Und das habe ich 17 Jahre lang organisieren dürfen für einen Bezirkstagspräsident. Also auch das eine große Freude, weil das waren ungefähr 250 junge Musikerinnen und Musiker, die wir da durch dieses Gala-Konzert geschleust haben in der Zeit. Ja, also auch schönes Lieber.
Also wenn man das... geht aber eigentlich fast nahtlos in deine Aktivität, auch finde ich, so interpretiere ich das jedenfalls, in deine Aktivität bei dir daheim, im Trachterverein, wo es dir ein Anliegen ist, in dem Fall nicht durchzuschleusen, aber anzulocken und auch den Verein wieder, muss man fast sagen, attraktiver zu machen, weil es hat ja schon eine Zeit gegeben, wo alles ein bisschen rückläufig war. Richtig. Und das nimmt jetzt wieder einen Aufschwung.
Ja, sagen wir mal so, Corona und Covid hat schwierige Zeit für viele Vereine. Ich kriege das mit, ich bin mittlerweile stark engagiert auch im Bayerischen Trachtenverband. Durfte da vor kurzem erst 2 Vorträge halten zum Thema Mythos Tracht per se, über die Entstehung, wie Tracht oder das Trachtenwesen in Bayern grundsätzlich entstanden ist. Mit Covid hat sich vieles geändert und man kämpft auf vielerlei Front auch darum, dass die Vereine weiterleben. Und das ist schon eine Aktivität, die mir sehr am Herzen liegt, dass man mit einer Vielzahl von neuen Ideen versucht, einen Trachtenerhaltungsverein in der Gegenwart attraktiv zu halten gegen eine Vielzahl von anderen Vereinen wie Sportvereine oder was immer. Also man muss da vehement schauen, dass man jungen Leuten auch vermittelt, dass Heimat und Brauchtum ein großer Bestandteil unserer Liebenswürdigkeit ist, die einen Landstrich ausmacht. Das heißt jetzt nicht, dass man akribisch immer Heimatarbeit machen muss, aber man muss diesen Zusammenhalt stärken. Und das ist schon so ein bisschen meine Intention, dass man einen Stolz und eine Freude hat, wenn man in der Heimat etwas bewegt für seine Region. Das ist, ohne da jetzt gleich stockkonservativ zu denken, sondern einfach zu sagen, wisst ihr, wie schwer es ist, wie wichtig es ist, dass man das erhält und wie wichtig es aber auch ist, dass man Werte, die man von unseren Großeltern und Eltern gekriegt hat, das bei dir weitergibt. Das ist für mich so ein ganz großes Anliegen, dann auch beim Allgäuer Heimatwerk.
Siehst du da Unterschiede, nachdem du ja auch viel mit Tourismus zu tun hattest oder noch hast? Jetzt sehen wir da, wo Füssen liegt, in einem schon Hotspot-Tourismusgebiet durch die Nähe zu den Königsschlössern. Aber das, was du gerade ausgeführt hast, gilt ja nicht nur für einen Tourismusort. Oder wie würdest du das einordnen? Es gibt ja Orte, die haben wenig Tourismus und auch Trachtenvereine. Ja. Gestaltet sich da die Brauchtumspflege ein bisschen anders, vermutlich?
Es ist immer ein Unterschied zwischen einem Dorf und einer Kleinstadt oder einer Stadt. Also du auf einem Dorf, was hast du auf einem Dorf? Da hast du eine Feuerwehr, du hast einen Fußballverein, du hast vielleicht eine Musikkapelle und wenn es dann gut läuft, hast du eben einen Trachterverein. Also das sind die 4 prägenden Elemente für Kinder und Jugendliche und Erwachsene. In einer Stadt hast du eine andere Problematik, weil wir haben zum Beispiel in Füssen über 80 Vereine. So, da musst du jetzt gegenarbeiten. Da musst du ganz anders arbeiten. Besonders der Zeitgeist ist mittlerweile ein anderer. Das hat viele Faktoren. Das war Covid. Mittlerweile geht die Gläubigkeit zurück. Wie willst du jungen Menschen auch erklären, dass sie jetzt in einer Festtracht, die aus der Zeit gefallen ist, in einen katholischen oder evangelischen Gottesdienst gehen müssen, wenn die Eltern nicht mehr drin sind? Also das ist so ein Umdenken, wo ich versuche, auch mit neuen Ideen wieder einen regionalen Standpunkt zu schaffen. über einen Verein, also über das Heimatwerk, dass man merkt, es geht weiter und es muss jetzt nicht immer akribisch marschiert werden in Reihe und Glied hinter der Fahne. Und man muss das alles, ich bin der Meinung, überdenken in den nächsten 10, 15 Jahren, weil sonst läuft die Bewegung, wie sie ist, als Trachtenbewegung, langsam an ein Ende. Und das möchte ich auf keinen Fall, weil das wäre ewig schade für unser Land.
Du hast es jetzt gerade schon etliche Male angesprochen, das Allgäuer Heimatwerk.
Ja.
Um nochmal zeitlich in der Reihenfolge zu bleiben, seit 2014 bist du an maßgeblicher Position bei den Neuschwansteiner tätig. Ja. Und wenn wir da mal auf die Aktivitäten schauen aus der Zeit, es gab auch ein Jugendprojekt Mundart wertvoll.
Ja.
Also Art in dem Fall groß geschrieben für die Kunst, aber natürlich auch, man kann sich's auch klein denken, für Mundart als Dialekt.
Ja.
Also Dialekt wertvoll. Was war das? Stiftung Wertebündnis Bayern hat da eine Auszeichnung da sogar euch.
Also das war ein bayernweites Projekt, initiiert damals noch vom Ministerpräsident Seehofer. Ein großes Gremium, es ging primär darum, dass man an den Schulen, wo ja Mundart und Dialekt sprechen jahrzehntelang verpönt war, auch von den Lehrkräften, ab Seehofer, also ab 2014, 15 hat man das vehement wieder gefördert. Und wir haben an der Grundschule Füssen über 2 Jahre ein Projekt mit 80 Erwachsenen gemacht, um den Kindern Mundart und Brauchtum näher zu bringen. Und das wurde dann evaluiert von der Uni Augsburg und da haben wir einen schönen Ansatz gekriegt für das. Also das war eins meiner Projekte, mit denen ich versuche, die Kinder wieder darauf aufmerksam zu machen, was man in der Heimat als Dorka. Dazu gibt es mehrere Sachen dann noch. Wir haben eine große Sonderausstellung gemacht zum Thema Tracht in Füssen, also Sehnsucht nach Heimat. Ich habe das historische Füssener Bürgergewand wieder ins Lieberufer können, als Zeitfenster aus der Biedermeierzeit und ein deutlich schöneres oder anderes Stadtgewand als diese Gebirgstracht, die ja importisch von 1900. Es führt jetzt in eine.
Das betrifft ja in anderen Gegenden die Aktivitäten ähnlich, möchte jetzt ich mal sagen.
Richtig.
Also diese Besinnung, wo man so eine gewisse Parallelität gestatten kann. Mhm. Da haben wir die Gebirgstracht und da haben wir ein historisches Gewand.
Ja, richtig. Tracht, wenn man das verfolgt, hat immer dazu beigetragen, eine Identität für eine Region zu schaffen. Weit vor dem Begriff, dass es eine ortstypische Tracht gegeben hat. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil Tracht war Mode und ist erst ab der Gründung der Trachtenvereine dann verortet worden und ist dann erst in den 20er und 30er Jahren dann zu einer sogenannten ortstypischen Tracht geworden. Das hat es davor sogar gegeben. Weil wenn man zum Beispiel unsere uralten Bilder anschaut von 1900, das ist ein bunt zusammengewürfeltes Miersbacher Gewand, das man plötzlich als Füssener Tracht verkauft hat. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Da können wir anders mal drüber
hinein. Wir müssen noch das Allgäuer Heimatwerk jetzt ein bisschen erwähnen.
Ja.
Und weil daran anschließend tut sich ja dann das Osterspiel.
Jawohl.
Bei uns im Studio Richard Hartmann aus Füssen. Er ist erster Sprecher und erster Schriftführer bei der Hauptvorstandschaft im Füssener Trachtenverein Neuschwansteiner. Habe ich so richtig gesagt?
Ja, Neuschwansteiner Stamm bitte, weil der Stamm zeigt ja, dass das auch einmal bayernweit vielleicht ein bisschen bekannter wird. Stamm heißt immer, das ist der, von dem andere Vereine abstammen.
Mhm.
Daher kommt das Stamm.
Daher hat es schon Bedeutung, dass man es dazu sagt.
Ja. Ein heiß umkämpfter Titel auch in Füssen.
Zu deinen Initiativen, die jetzt parallel zu deinem Engagement im Trachtenverein sind, oder es ergänzt sich, es kehrt ja irgendwie alles zusammen, denke ich auch in deinem Verständnis. Allgäuer Heimatwerk, Was muss man sich darunter vorstellen?
Also das Allgäuer Heimatwerk ist eine Initiative, die von mir ausgegangen ist. Man muss dazu sagen, das Bundesministerium Landwirtschaft, Ernährung, Forsten hat ein großes Projekt angeschoben, das hieß Vitalisierung des ländlichen Raums. Mhm. Und da konnte man sich für Fördermittel bewerben. Das geht schon zurück bis 2017, muss man immerhin sagen. Also ich habe 2017 am Tag nach dem Füssener Gaufest, das wir gehabt haben, habe ich eine Ausschreibung nach Bonn geschickt. Das Ministerium ist damals in Bonn geguckt. Mit meinen Grundideen, die ich habe, um dieses Projekt nach Füssen zu holen. War wahrscheinlich ein bisschen umfangreich. Am Tag nach dem Gaufest hoppa auch noch ein bisschen an Dampf. Also das ist so. Auf jeden Fall haben die Bonner waren überfordert. Das hat fast 3 Jahre gedauert, bis das mit hin und her gegangen ist. Auf jeden Fall 2020 kam dann im Januar, Februar der Anruf dann aus Berlin. Hartmann, sie können ihr Projekt in Füssen realisieren. Beginn Juni 20 bis Laufzeit Juni 22. Also habe ich plötzlich Bundesmittel für ein Kulturprojekt in Füssen bekommen, worauf ich stolz war wie ein Schnitzel.
Was sind dann die Früchte schon gewesen? Du musst ja dann ein bisschen was, musst dir was vorweisen oder was anschieben dann?
Richtig. Also der Grundgedanke vom Allgäuer Heimatwerk ist, Werte weiterzugeben, die es wert sind, erhalten zu bleiben. Also das da ohne da altkonservativ oder stockrechts zu denken. Es ist ein ganz wichtiges Projekt meiner Meinung nach, dass wir das, was unsere Eltern und Großeltern, wie ich vorher schon gesagt habe, uns vermittelt haben, dass mir das weitergeht, weil daraus können junge Leute wahnsinnig viel lernen in dieser Mund-zu-Mund-Weitergabe. Heißt, ich habe im Heimatwerk die klare Zielsetzung, dass wir Kurse machen. Ich sage immer Kochen, Backen, Stricken, Kunsthandwerk. Also ich selber bin ja der Schachtelnäher mittlerweile. Ich gebe bayernweit Hutschachtelkurse, wo man Hutschachtel aus Karton näht. Und
hat es bei uns schon mal einen Fernsehbeitrag gegeben, bei Spessart und Karwendel.
Wir machen Kochkurse, wir machen Kurse, wie man steife Miet anfertigt, wie man Klosterarbeiten macht, also alles so tradierte Werte weitergeben. Parallel zählt aber dazu vom Heimatwerk natürlich auch, dass wir unter anderem Veranstaltungen machen. Also eine Weile lang haben wir Volkstänzler gemacht oder sowas, um damit zum Beispiel auch zu sagen, diese Art von Traditionen sollen erhalten bleiben. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Dazu kommt aber, jetzt hupfe ich kurz auf die Zukunft. Das Heimatwerk in Füssen ist auch ein sozialer Drehpunkt geworden für die Einheimischen, weil die sich manchmal in Füssen ein bisschen nicht abgeholt fühlen, weil sie vom Tourismus überrennt werden. Das heißt, die Alten kommen zu mir in Lader, erzählen mir ihre Geschichten oder ich mache dann wieder einen Nähtag, wo man Lavendelkissertler nähert oder Osterohr macht. Und da hocken plötzlich so 6, 7, 8 ältere Damen und Herren beieinander, erzählen Geschichten und auf einmal entsteht wieder sowas wie Heimat. Mhm. Und das ist ganz schön, weil da lernt man von der Alten das Handwerk, man lernt aber auch die Geschichten. Und da kam man dann eben auf die Veranstaltungen und da habe ich in meiner Euphorie dann meinen guten Freund, den Professor Klaus Wolf, angerufen, als das mit dem Heimatwerk als Bundesprojekt gelaufen ist und habe gesagt, jetzt machen wir Veranstaltungen. Da kam er auf mich zu und hat gesagt, dann machen wir das weltberühmte Füssner Osterspiel.
Und dann hätte jetzt ich gesagt, welches weltberühmte Osterspiel.
Ja, und wir sind ja beides Allgäuer, so umfangreich war die Frage gar nicht, sondern das habt ihr ja bloß gesagt, heu.
So kurz kann man es machen, genau, ja.
Genau. Aha. Genau. Und dann hat er mir gesagt, ja, es gibt ein Füssner Osterspiel, das ist in St. Mang aufgeführt worden, vermutlich ab 1450. Das führen wir wieder auf, wenn du eher Budget hast vom Bundesmittel her, machen wir das. Und dann habe ich gesagt, du, Klaus, fangen wir an. Und dann haben wir das wirklich ins Leben gerufen. 2020 ist das dann schon losgegangen.
Also da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt, es gibt, man kennt Passionsspiele, das berühmteste natürlich in Oberammergau, es gibt ja noch etliche andere, Erl, und ich bin jetzt nicht ganz eingestellt auf das Thema da. Krippenspiele haben wir auch jüngeren Datums, jetzt hat sich durch die Adventsingen aus Salzburg ausgehend, das hat ja große Strahlkraft gehabt, dass wir da mit Hirtenspiel und sowas unterwegs sind. Aber Osterspiele, also aber ausschließliche Füssener-Spezialität ist es auch wieder nicht, habe ich bei dir im Vorgespräch erfahren.
Also wir haben ja da sehr, sehr stark recherchiert. Zum einen ist der Professor Wolf ja einer der führenden Forscher im Bereich mittelalterliche Germanistik mit diesen Spielen. Zum zweiten haben wir unsere, also meine liebe Kollegin und Freundin, die Miriam Westerdoll, die auch Regisseurin ist und die Regie macht heuer, die hat sich sehr intensiv mit der Recherche befasst.
Weil die ist von Beruf wegen Theaterwissenschaftlerin.
Die ist Dramaturgin und Theaterwissenschaftlerin und die hat sie wirklich reingehängt und hat eben schon recherchiert und es stellt sich halt raus, dass solche Spiele ab dem 12. Jahrhundert, 12., 13., 14., fast bis ins 15. Jahrhundert, hatten die Hochkonjunktur und wurden über die Klöster auch ins Land gebracht. Zum Verständnis eben, dass man neben dem lateinischen Gottesdienst und den lateinischen Gesängen dem damaligen Volk auch vermittelt, was eigentlich davon passiert. Und das sind also die Spiele, das sind eigentlich lebendige Bilderbücher aus der Bibel. So muss man sich das vorstellen. Alle Spiele. Per se.
Genau, also da haben wir ja Formen eben wie Oster, Passion, Weihnachts und auch ganz allgemein so Mysterienspiele, wie man es auch nennt.
Richtig, Also das ist schon ein Verbildlichen dessen, was du hörst oder was dir erzählt wird, wird eben dann in einem Spiel von Schauspielern dargestellt. So muss man es jetzt eigentlich bei allen Spielen sehen, die es ja bis Heiztag gibt, im weitesten Sinn.
Ich rede mit dem Richard Hartmann aus Füssen über das Füssener Osterspiel, über das Viersar Osterspiel, Richard.
Ja.
Entstanden oder aus der Zeit, also daher kommt die überlieferte Schrift, was in der Uni Augsburg liegt, das Original?
Das ist das Original. Also es ist nachweislich in der Fachwelt als Füssener Osterspiel bekannt. Nachweislich vom Kloster St. Mang. Um 1450 erworben von vermutlich einem anderen Kloster aus, aber eben dann leicht modifiziert und dann angepasst auch in der Zeit schon, in dem neben dem lateinischen Gesang, der dann ja übersetzt wird in ein ostschwäbisches, beziehungsweise dann sogar in unseren Vierser Dialekt, wo das, was man davor lateinisch gesungen hat, dann im Spiel auf Vierserisch, Alemannisch erklärt
also und spielt. Das haben die Mönche der Vierser Mundart angeglichen, richtig, sozusagen. Richtig. Was wird denn da dargestellt, Osterspiel? Also es kehrt ja in den Themenkreis Passionsspiel, aber es ist eben, wie der Name sagt, nach der Passion.
Ja, also Passion auf keinen Fall. Also es ist ein heiliges Spiel, ein Theatrum Sacrum. Das bedeutet, es geht um ausschließlich die Auferstehung. Also es gibt weder eine Kreuzigung, noch gibt es irgendwie eine Verurteilung und keinen Kreuzweg, sondern dieses Spiel beginnt mit dem Weg der drei Marien an das Grab, um dort den Jesus eigentlich zu salben. Und sie finden den Stein weggerollt vom Grab. Und dort steht in der Bibel natürlich ein Engel. Im Spiel sind es zwei Engel, die dort eben erklären, dass das Grab schon leer ist und Jesus auferstanden ist. Und weiter geht es dann, dass eben dann die Maria Magdalena in diesen Diskurs mit dem nicht mehr greifbaren Jesus ist, also das Noli Me Tangere, und damit endet eigentlich das Spiel in der Story schon, weil das ist schon abendfüllend, was dann da trotzdem passiert bei uns.
Du hast mir so erklärt, es ist ja ein bisschen statisch für unser heutiges Empfinden, was die Gefahr birgt, wenn man das auf die Bühne bringt, dass mancher das ein bisschen langweilig findet. Ja. Ihr habt da eine Ergänzung vorgenommen. Jetzt zur Bühne, nur kurz, weil das Stichwort ist, wir machen gleich weiter, was die Ergänzung ist, weil ich das auch sehr besonders finde. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Ihr führt es im Kirchenraum auf,
richtig,
aber da nehmt ihr einige Veränderungen oder einige bauliche Maßnahmen vor.
Ja, also kurz, also langweilig wird es auf keinen Fall, das muss ich da gleich sagen, weil das haben wir schon 22 bewiesen, da haben wir dreimal ausverkauft gespielt, das war eine Pracht, also auch das Mittelalterliche, das hat per se eine wahnsinnige und tief ergreifende Mystik in der Schlichtheit des Gesangs, als auch des Spiels. Wir haben 22, also wir sind ein bisschen wie Bayreuth, es nennt sich In Progress, wir lernen dazu. Wir haben in Füssen eine gewisse Eigenart, dass der Johann Jakob Herkommer beim Umbau der romanischen Kirche in die Barockisierung hinein vor 350 Jahren ein paar Säulen nicht rausreißen konnte. Die behindern die Sicht. Bedeutet, normalerweise hat man in St. Mang ein bisschen die Problematik, dass man zu wenig sieht. Das haben wir jetzt geändert, indem wir gesagt haben, das erste Säulenpaar vorm Hochaltar ist unser Bühnenportal. Und in dankbarer Abstimmung mit unserem Herrn Stadtpfarrer Deuring überbauen wir jetzt die Bankreihen 1 bis 4 bis hin zu dem Säulenpaar. Und das gibt jetzt eine neue Bühne für das Theatrum Sacrum. Und im Hintergrund haben wir halt den Hochaltar.
Also dann steht die Bühne praktisch schon im Schiff.
Die steht erhöht im Schiff
auf einer Höhe auf von 1,20 Meter vielleicht.
1,5 Meter sowas, ja. Also. Und das heißt, wir haben danach deutlich mehr Plätze, die sehen. Und dann durchrutscht aber das Spiel jetzt noch näher an sein Publikum. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir auch quasi den Mittelgang vom Kirchenschiff auch mit benutzen fürs Spiel.
Ostermontag ab 19.30 Uhr, da ist die erste Vorstellung vom Fiesar Osterspiel. Die Sabine Lutzenberger, die auch unter den Mitwirkenden ist bei den Musikanten, bei den Musikern.
Richtig. Also Sabine Lutzenberger, wir haben ja vor 3 Jahren aus dem ersten Osterspiel heraus die Füssener Festtage Alter Musik als Verein gegründet. Im Verein ist eben Professor Klaus Wolf mit dabei und die Sabine Lutzenberger als Intendantin zusammen mit der Helene von Rechenberg, unserer Kirchenmusikerin auf St. Mang, und mit dem Robert Schlegel als Barockmusiker. Und die Sabine hat dieses Osterspiel mit dem Klaus Wolf schon in Augsburg vor vielen Jahren ein Augsburger Osterspiel geführt. Und dabei wird eben auch dieses Ad Monumentum gesungen, das wir jetzt auch mit aufführen. Und die Sabine Lutzenberger hat unter ihrer musikalischen Leitung sind jetzt 11 Musiker dabei. Das ist also das Novum für heuer, in dem wir also 8 Singende haben, 6 Frauen, 2 Männer. Und dazu ergänzen wir mit Trompete und Zink und Orgel das Ganze, um da jetzt auch ein bisschen einen Klang um 1450, 1500 mit. Also es kommt Hofheimer wird gespielt. Wir haben eben auch dann diesen gregorianisch anmutenden Gesang, der vom Blatt gesungen wird. Und das muss ich immer wieder sagen, das sind die Originalnoten aus dem Spiel, das die Sabine mit ihren Leuten ab nächste Woche singt. Und das muss man sich einmal vorstellen. Noten von 1450 erklingen wieder da, wo sie
vor 200 Jahren
erklungen sind. Das ist so viel Gänsehaut dabei, das kann man sich eigentlich so gar nicht vorstellen. Und das macht das Ganze wahnsinnig auratisch für mich und darum habe ich dieses Spielfieber, der Geist hat mich schon ergriffen.
Ihr habt ich möchte sagen, das darf jetzt so laienhaft, nachdem ich das Spiel noch nicht gesehen habe, so formulieren, um das Spiel doch ein bisschen verdaulicher oder konsumentenfreundlicher zu machen, weil man taucht ja doch ab in eine ungewohnte Klangwelt, in eine ungewohnte Theaterwelt auch. Das ist jetzt, du hast das geistliche Spiel beschrieben und ihr habt, um es ein bisschen für den modernen Menschen noch zugänglicher zu machen, habt ihr eine Ergänzung vorgenommen. Ihr habt das mit ein paar weltlichen Elementen aus der Zeit, kann man sagen, ergänzt, oder
wie? Also In der Ausarbeitung vor 5 Jahren habe ich mich mit meiner wunderbaren und liebenswerten Kollegin der Miriam Westerdoll aus Füssen getroffen. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben den Text vor und zurück gekaut und haben beschlossen, es muss noch was dazu, damit das Ganze ein bisschen spannender wird. Und da folgen wir, das hat die Miriam in Recherche herausgebracht, den Apokryphen des Nikodemus, indem wir quasi ein weltliches Spiel einbauen. Das heißt, zu uns in Viersen kommt der Teufel in Kirche. Und das ist sehr spannend, weil der Teufel versucht, anfänglich eine arme Seele zu umgarnen, weil durch die Auferstehung, also sprich durch den Tod von Jesus und dessen Auferstehung, ist ja die Hölle zuerst einmal leer, weil die armen Seelen sind ja jetzt teilweise wieder weg. Und der Teufel braucht einen Nachschub. Und dann heißt es, also wir haben den Teufel in der Kirche und der versucht mit einer armen Seele zu flirten, um die zur Untugend zu verleiten. Die erkennt es aber und geht weg. Sie wird umgarnt. Und das ist sehr spannend, das hat die Miriam dazu gebracht, ein Minnelied von Walter von der Vogelweide zu singen. Also auch das hörst du sonst nicht, den Vogelweide hörst du immer. Bloß der war Minnesänger. Wir bringen ein Minnelied im Stück. Und danach, die Seele erkennt es, dass der Teufel da was Schrägs vorhat. Und dann gehen wir auf die Anlehnung an den Füssener Totentanz, der ja per se der älteste bayerische Totentanz ist, von 1600.
Also eine bildliche Darstellung Kapelle am Kloster.
Aus der Pestzeit. Und in dem Totentanz holt der Tod ja Kaiser, Bischof,
jeden Stand.
Keiner bleibt verschont. Und so holen wir das Spiel auf die Bühne, in dem dort Coram Publico der Kaiser und der Bischof und der Bürgermeister und die Witwe ihre Sünden beichten. Und der Teufel freut sich natürlich, weil jeder hat einen Dreck am Stecker und die gefrieren dann zu lebendigen Statuen. Und wenn das dann alles passiert ist, dann hat die Miriam sehr schön in den Text geschrieben, und jetzt ist in der Unterwelt die Ordnung wiederhergestellt. Und das macht das Ganze dann sehr spannend. Und das haben wir ins Spiel mit eingebaut. Und das wird von Laienschauspielern aus Füssen dargeboten in der ganzen Pracht der mittelalterlichen Kostüme. Diese Höllenfahrt ist eine Bombenszene mittendrin.
Dann habt ihr euch noch eine künstlerische Freiheit genehmigt. Also die Regisseurin, die Theaterwissenschaftlerin, ihr habt einen Erzähler mit eingebaut, der die Szenerie eben noch ein bisschen zugänglicher macht. Der Erzähler wirst du sein.
Das bin ich erneut. Ich habe es vor 3 Jahren auch schon gemacht. Der Erzähler wird so ein bisschen im Shakespeare'scher Manier jeweils vor diesen 5 Szenen in Füssner Dialekt erklären, was denn jetzt passiert, um das damit ein bisschen verständlicher zu machen. Mhm. Wobei sich der Text weitestgehend immer wieder an dem Spiel von 1450 orientiert. Das heißt, ich greife in meinem Text auch wiederum Worte aus dem Vierser Osterspiel von 1450 auf und mache es damit auch wieder ein Stück weit erhörbar.
Und dann auch noch Vierser Mundart, ungefähr so, wie es 1450 geklungen hat. Ganz authentisch wird es nicht sein, weil wir nicht wissen, wie sie damals geredet haben. Die Besonderheit an diesem Spiel ist, dass die Mönche die Füssener Mundart dem lateinischen Text gegenübergestellt haben.
Richtig, also das hat sie beim Erarbeiten des Spiels, ich habe die Texte das erste Mal gelesen und habe sie nicht verstanden, weil es ist mittelalterlich geschrieben. Und dann hat der Professor Wolf gesagt, jetzt liest das einfach einmal im Vierser Dialekt. Und dabei hat sie eben dann ergeben, dass das, was ich jetzt gelesen habe, genau mittelalterlich passt hat, und der Professor Wolf war dann komplett von den Socken im wahrsten Sinne. Er hat gesagt, das gibt's ja nicht, ihr in Füssen, ihr habt wirklich eine Sprachinsel mit eurem alten Dialekt, die redet noch weitestgehend sehr ähnlich mit dem, wie man um 1450, 1500 geredet hat. Das macht's nämlich immer lustig, weil wenn mir redet, verstaubbar als schlecht. Und das ist manchmal ganz schwer, das ist fast schon wie ein Geheimspruch.
Das Vierser Osterspiel am kommenden Montag. Erste Vorstellung, dann am 25. und 26. April. Ja. Der Richard Hartmann bei uns zu Gast. Jetzt nehme ich doch nochmal die drei Begriffe Tourismus, Touristik, Manager, Eventmanager, Kulturmanager, Heimatliebender, einer, der die ganze Zeit bemüht ist, sich zu engagieren, um Heimat erlebbar und wirksam zu machen. Was sind jetzt Projekte für die Zukunft? Du hast vorhin schon mal angesprochen, die Festtage Alter Musik.
Ja, also wir haben die Festtage Alter Musik, die dieses Jahr zum dritten Mal stattfinden werden, vom 25. bis 29. Juni, mit erneut Fördermitteln, bis hin zu Euregio-Fördermitteln. Wir werden sogar drüben in Reute ein Konzert machen. Also wir breiten uns langsam auch ein bisschen über einen Kirchenturm hinaus aus. Parallel haben wir fürs Osterspiel dieses Jahr Fördermittel vom Kulturfonds Bayern bekommen, Kunst. Da sind wir sehr dankbar auch. Ohne die sind solche großen Spiele nicht machbar. Also staatliche Fördermittel sind wichtig. Dafür auch einen kurzen Dank in die Salvatorstraße. Und fürs Heimatwerk per se drehen wir noch ein Scherensrädler, das möchte ich noch machen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben in den letzten 3-4 Jahren daran gearbeitet, ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 15. Jahrhundert am Lech unten zu evaluieren, in enger Kooperation mit der Stadt Füssen, mit der Heilig-Geist-Spital-Stiftung. Das ist das sogenannte Lorchhaus. Dort soll mit Unterstützung des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege ab nächsten Jahr der Baubeginn sein. Wir werden ein Kulturcafé dort einbauen, wo es dann saisonale, regionale Lebensmittel gibt. Es wird Kochback-Strickkurse geben darunter. Es wird ein nice kleines Kulturzentrum für die Einheimischen. Und wir haben die Zielsetzung, dass wir eben damit die Altstadt wertvoll beleben. Das ist eine große Zielsetzung. Und da sind wir jetzt einen Riesenschritt weitergekommen, weil im Moment geht es noch um die Fördermittel. Aber das Landesamt für Denkmalpflege hat das Haus als historisch äußerst wertvoll gesehen. Und das wird halt dann der Sitz vom Heimatwerk, aber auch von den Füssener Festtagen Alter Musik. Und von dort unten, das kann ich dir jetzt schon versichern, werden wir noch viel machen. Wir haben nämlich jetzt zum Beispiel schon an Fürser Jedermann vor. Aha, das hörst du gerade das erste Mal. Den haben wir vor. Und ich bin im Hintergrund noch ein bisschen, mir geht auch ein bisschen in die Modernität. Ich sehe noch so eine Kulturtriennale mit Kunst im öffentlichen Raum. Das haben wir auch noch vor. Also, mir wird es langweilig und es gibt noch viel zum Tun in Fürser.
Sagt der Richard Hartmann, der sich einsetzt für die Werte von einst, wie sie in der Gegenwart vermittelt werden können und wie sie in die Zukunft weitergegeben werden können. Das gilt für seine Arbeit im Trachtenverein Neuschwansteiner Stamm,
jawohl,
Füssen, und das gilt für seine Arbeit für die Festtage Alter Musik und das gilt für seine Arbeit am Osterspiel und für viele andere Initiativen, die wir von dir noch erwarten dürfen.
Ja.
Richard, danke für den Besuch bei uns in BR Heimat.
Lieber Johannes, vielen, vielen Dank für diesen herzlichen allgäuerischen Empfang, dass ich einmal bayernweit das erzählen kann, was man lernt im Allgäu. Und Allgäu gehört auch zu Bayern, also die Bayern treffen ruhig auch einmal zu Eis ins Allgäu, kann man bloß umdreht.
Danke, Richard Pietti.
Danke dir, Pietti, gut.